Also wenn das und dass das die Klimafragen zum Politikum geworden sind und wie sie dann zum Politikum geworden sind, das liegt zweitens an einer weiteren, was ich Verwandlung gesagt habe, der Sache, nämlich die Verwandlung des Klimaschutzes in eine Frage der internationalen Konkurrenz. Staaten als kapitalistisches Gesamtsubjekt rechnen nämlich bei ihren Rücksichten selber als Konkurrenzsubjekte, verbuchen also das, was sie da ins Auge fassen an Umweltkosten, verbuchen sie als nationale Standortkosten und die setzt er als Standortverwalter, als Konkurrent mit seinem Standort gegen andere eben ins Verhältnis zu anderen Staaten. Und da ist klar, da sind sowohl die Umweltzerstörungen, soweit sie eben irgendwelche Schäden anrichten und Kosten verursachen, aber mindestens genauso die Erhaltungsmaßnahmen für den Standort Belastungen aus der eben einem Staat Nachteile, ökonomische Schäden beim internationalen Konkurrieren drohen. Also fällt es gar nicht einfach in die Kalkulation eines Staates für sich, wie stelle ich denn da die Rechnung an? Sondern er macht sie immer gleich im Verhältnis zu den Kalkulationen anderer Staaten, also im Verhältnis zu den Wirkungen in dieser Konkurrenz. Und das heißt einiges für die Klimafrage. Nämlich erstens, Staaten haben es ja mit, ist ja der ganze Ausgangspunkt, haben es ja nun wirklich mit ihrem ganzen Treiben zu einem globalen Kapitalismus gebracht, wo die Nationen wirklich alle auch von globalen Folgen betroffen sind. Also keiner kann da die Pflege seiner Standortbedingungen, nützlicher Natur, die Umweltfragen und so weiter und die Abwägung, was dann nötig und was da nützlich und was da schädlich ist, eigentlich für sich machen, hat die für sich in der Hand. Aber die Konsequenz davon ist alles andere als, na, wenn wir alle gemeinsam betroffen sind, dann regeln wir das auch gemeinsam. Sondern das artet in einen ziemlich erbitterten Streit, gerade wegen der globalen Wirkungen, also wegen der Betroffenheit jedes Staats aus. Die führen nämlich von Haus aus, also die praktisch betrachten die Klimaschäden mit ziemlich nationalparteilichem Blick. Und das ergibt einen doppelten Gesichtspunkt, eine doppelte Sichtweise auf andere Staaten. Nämlich, was die da an Wachstum veranstalten. Deren Konkurrenzanstrengungen, die schädigen jetzt uns, also die andere Nation, nicht bloß ökonomisch durch ihre Geschäftserfolge, sondern auch wegen der Wirkungen auf unsere natürlichen Standortbedingungen, wegen der Kosten, die daraus erwachsen. Und derselbe Konkurrenzblick umgekehrt heißt, naja, und deren Inventar, wenn man das als quasi nationale Ressource für uns betrachtet, als Wirtschaftssphäre, in der wir rumfuhrwerken, dann kann einem das auch nicht gleichgültig sein, wie es da aussieht. Dann betrachtet man auch das als mehr oder weniger nützlich oder beschädigte Quelle des eigenen Reichtums. Und aus beiden kommt eigentlich raus, der andere Staat soll eigentlich gefälligst uns die Bedingungen erhalten, uns Kosten ersparen und im Zweifelsfall selber welche übernehmen. Also nehmen wir mal eigentlich ist der Standpunkt, wir leisten uns keine Kosten, die anderen Vorteile verschaffen, also sind wir zurückhaltend und umgekehrt, wir erwarten von anderen eigentlich, dass sie Kosten übernehmen, wenn wir sie für fällig halten, also sind wir da fordernd. Die ideologische Begründung für die Zurückhaltung, die kennt ja jeder, die heißt, ja, wir können doch bei uns die CO2-Emission nicht einfach alleine begrenzen. Wenn andere sich den Nachteil bei den Kosten nicht auch antun. Das Klima kennt keine Grenzen, heißt da das schöne Argument. Also nutzt doch gar nichts, wenn wir das allein machen. Oder die Chinesen sind doch sowieso die größten Umweltsünder und ohne die USA geht gleich gar nichts. Naja, und es ist ja für sich schon absurd, wenn man sagt, es nutzt gar nichts. Es wäre ja immerhin ein Beitrag. Und es gibt ja auch das Argument, wenn wenigstens mal einer anfängt. Und wenn es schon global ist, dann ist ja auch jede Verringerung nützlich und gerade nicht erst, wenn alle was machen, dann geht überhaupt was. Na, wenn es überall ist, dann kann ja auch überall was passieren in Sachen Verbesserung. Aber die Ideologie steht ja sowieso nur für ein praktiziertes Interesse, das sich in diese Ideologie kleidet. Und es geht eigentlich darum, eben andere gemäß dem auswärtigen Interesse auf Selbstbeschränkung, auf möglichste Ressourcenschonung festzulegen und sich selber Freiheiten zu reservieren, selber darum zu rechten, dass man sich nicht von anderen einschränken lässt, jedenfalls nichts, was man nicht von sich aus selber für nötig und nützlich erachtet. Und das wisst ihr ja, dann kommen dann so eigentümliche Ansprüche wie die ausgerechnet gegenüber so kaputten Staaten in Afrika. Die sollten als CO2-Senker irgendwie nützlich sein. Andere dürfen ihre Regenwälder nicht abholzen und so weiter und so fort. Also einerseits beansprucht man sie als Quelle fürs internationale Holzgeschäft und andererseits sollen sie als grüne Lunge funktionieren. Und China soll sein Wachstum senken und seine Verschmutzung, seine Umweltverschmutzung reduzieren, soll auch darüber, das wird durchaus kein Geheimnis gemacht. Das heißt natürlich, dass sie ihr nationales Aufbruchsprogramm, ihre Kapitalrechnungen belasten. Und die gültige Kalkulation hinter all dem ist eigentlich, was kann ich mir ersparen, was muss ich hinnehmen, wie lohnend ist es, wenn ich andere oder mich auf Klimaschutz verpflichten kann. Und die Eigenart oder die Ergebnisse dieses Streits, die zeigen sich dann, ich will das nur wieder an diesem schönen, weil das so ein schlagendes Beispiel ist, von diesem Emissionshandel mal vorführen, weil das Ergebnis ist eigentlich, dass sich die Nationen, die ganzen Staaten in unterschiedlichem Maße wechselseitig relativieren. Also in der EU und überhaupt ist ja als großes Ergebnis dieses Emissionshandels angepriesen worden, das ist damals in Kyoto ausgemacht worden und ab 2005 läuft das mit dem Emissionshandel und die haben alle versprochen, von 2008 bis 2012 senken sie insgesamt die CO2-Emissionen um 20%. Die EU hat sich darauf verpflichtet, 20% erneuerbare Energie, 20% Energiesparen und 20% CO2-Reduktion. Und der erste Witz ist, als Grundlage dafür, für diese 20%, haben sie das Jahr 1990 genommen, weil damals noch viel mehr Energie verbraucht worden ist, weil inzwischen der technologische Fortschritt so vorangekommen ist und die anderen Gründe komme ich gleich drauf. Also einfach ein Jahr nehmen, wo genügend Freiheiten bleiben, wenn man sagt, wir reduzieren was. Zweitens, Deutschland, was sich da als Vorreiter aufgeführt hat. Alle sollen sich verpflichten. Wir versprechen die größte Reduktion. Hat sich selbst mit dem 1990 das schöne Privileg gesichert, dass die DDR-Demontage einfach als CO2-Reduktion verrechnet wird. Ist dann mit 17%, glaube ich, zu Buche geschlagen, einfach weil da drüben so viel brachgelegt worden ist. Eine andere, also es ist nicht bloß Deutschland, sondern Russland, das sich ausgehandelt hat, sie müssen erstmal gar nicht reduzieren, weil sie müssen ja erstmal noch wachsen, hat eine Minusreduktionsrate von 52% erobert, einfach weil bei denen so viel kaputt gegangen ist und stillgelegt worden ist, dass sie das Jahr 1990 um 50% Energieverbrauch unterschritten haben. So, das ist, was ist da los? Ich führe das alles an, auch das andere Beispiel, dann ist in der EU gestritten worden, CO2-Reduktion, das heißt aber dann, kriegen Grenzen aufgenötigt. Dann müssen die mit Abgas, Filtern und so weiter CO2 reduzieren. Und dann hat sich Deutschland, habt ihr alles mitgekriegt, aufgestellt und gesagt, aber nicht für unsere Nobelschlitten. Dann muss eine Rechenweise eingeführt werden, dass ein Globalpaket, also für die ganze Autoindustrie, und da können wir das dann mit verrechnen und dann bleiben die beschränkungsfrei. Andererseits, Frankreich rechnet jetzt wieder seine laufenden AKWs einfach als CO2-Reduktionsgrößen ein. Und das alles ist auch deswegen machbar und erlaubt, weil überhaupt schon in den Kyoto-Bestimmungen drinsteht, also lauter Öffnungsklauseln, dass Nationen mit diesen Reduktionszielen frei Hand haben können, nämlich führen nur die wesentlichen an, also man kann zum Beispiel CO2-Emissionen auch in anderen Nationen veranstalten. Nämlich, wenn man da irgendeine Fabrik baut, die wenig ausstößt, oder wenn man denen in irgendwelche Energiesparmaßnahmen anderer Länder investiert, dann kann man sich das selber als CO2-Emission hochrechnen. Man kann auch Entwicklungshilfe Kosten für, wer weiß was, für Wälder aufforsten und sonstiges. Also Investitionen in die dritte Welt, sich als CO2-Emissionen hochrechnen. Man kann auch Aufforstungen so einrechnen. Man kann außerdem, wenn das alles noch nicht reicht, also auch von Nationen wie Russland solche Emissionsrechte als Nation kaufen. Die kosten dann auch nicht viel und dann muss man gar nichts veranstalten, weil dann hat man nicht mehr CO2 ausgestoßen, sondern hat sich ja von einer anderen was gekauft und die verbucht sie an ihrer Bilanz. Und diejenige, die es verkauft hat, kann sich das wieder als Reduktion gut rechnen und so weiter und so fort und unterm Strich. Und wenn man das alles nicht macht, dann macht es auch nichts, weil Strafen gibt es sowieso nicht. Und dann gibt es, wer es nachlesen will, der soll mal in Wikipedia unter Kyoto sich das anschauen. Und da steht alles sehr einfach und brutal aufgeführt. Und am Ende schüttelt man mit dem Kopf und fragt sich, warum die nicht verzweifeln. Da kommt hinterher raus, ganz bieder und brav, naja, es hat seit 2005 eigentlich zu keiner Reduktion geführt. Obwohl, kommt da das Argument, obwohl es ihnen doch so leicht gemacht worden ist. Na gut, das ist jetzt zwischen Staaten. Ich will nur das als Vorführung, nicht um zu sagen, na da sieht man doch, sie machen nichts, sondern dass hier die Bemühung um Klima, um wir kümmern uns gemeinsam um die Bewältigung von Klimaschäden, wegen der Staatenkonkurrenz ein einziges Relativierungswesen bis zur Nichtigkeit ist. Bis dahin, dass es am Ende heißt, Nationen machen wirklich nur das, was sie mit ihrer Rechnung vereinbaren können. Auf der anderen Seite, und da ist es dann wieder gar nicht so lächerlich, werden ja Mittel der CO2-Reduktion, Technologien und Techniken selber als Geschäftsmittel kalkuliert, das man in der Hand hat oder über das andere Nationen verfügen. Also was man sich selber an Kosten leistet, leisten will und meint leisten zu müssen, kann unter diesem Gesichtspunkt dann unmittelbar als nationale Geschäftsförderung zu Buche schlagen, weil glatt andere Nationen das geschäftlich honorieren, was man selber bei sich als ursprünglich als nun mal unausweichliche Kost verbucht. Da gilt also, und da wird auch so besprochen, da gilt es also einen Konkurrenzvorsprung auszunutzen. Den kann man lohnend machen, wenn zum Beispiel von deutscher Seite aus sich die USA auf Klimaschutzmaßnahmen, also auf erneuerbare Energien festlegen lassen. Dann ist das für Deutschland ein Plus. Und derselbe Übergang kann aber umgekehrt auch, wenn die USA sagen, naja, sie nehmen das selber in die Hand, dann machen sie eigene technologische Anstrengungen. Also derselbe Übergang, Amerika sagt, wir nehmen uns des Themas auch an, erneuerbare Energien machen wir zu unserer Sache, dann glatt wieder zu einer drohenden Konkurrenzaffäre werden, droht nicht da von den USA ein deutscher Vorsprung zunichte gemacht zu werden. In jedem Fall übersetzt sich also das internationale Bemühen um das, was da Klimaproblem heißt, überhaupt nicht versteckt, sondern sehr offiziell besprochen auch, in solche nationalen Zukunftsvisionen oder aktuelle Berechnungen geschäftlicher Art. Also ein weiteres Fazit zu dem Punkt, also ist eigentlich aus einem Gegenstand der Sorge, nämlich um die Erhaltung der elementaren Standortbedingungen, wo der Staat Eingriffe für nötig hält, wird also ein Mittel der Standortkonkurrenz um Kosten und Erträge. Also die globalen Klimafolgen sind eben Gegenstand dieses Streits um entscheidende Konkurrenzbedingungen, um nationale Unkosten und Vorteilsabwägungen zwischen Standortkonkurrenz. Stellt sich allerdings, und ich komme damit zu meinem, eigentlich zu einer weiteren, was ich Verwandlung genannt habe, nämlich das ganze Klimaproblem verwandelt sich überhaupt in etwas ganz anderes, nämlich in eine Frage der Energiepolitik. Stellt sich nämlich schon die Frage, warum in diesem Fall Nationen so tätig werden, einen regelrechten Aktionismus an den Tag legen, und das liegt, obwohl es so getan wird, überhaupt nicht an dem dringlichen oder globalen oder sonst wie eigenen Charakter dieses Themas Klimaschäden, Klimabedrohung, sondern es hat wirklich andere, handfestere Gründe. Also die Anerkennung dieses globalen, dieser Umweltproblemlage und des dringlichen Handlungsbedarfs, das kommt wirklich von woanders her, aus Fragen der Energiepolitik, aus Fragen der langfristigen Energieversorgung, und in solche Fragen verwandelt, bekommt die Klimafrage dann wirklich ein politisch entscheidendes Gewicht. Und das liegt an der Besonderheit des strategischen Guts, sage ich mal, ich erkläre das dann, Energieressourcen. Nämlich, da steht eine Grundfrage des nationalen kapitalistischen Getriebs politisch auf der Tagesordnung. Also Energie, das ist bekannt, und wie gesagt, ich wiederhole Argumente, die euch vielleicht geläufig sind, aber deswegen führe ich sie auf, um zu erläutern, dass die ganze Klimafrage löst sich weitgehend in solche Probleme auf. Also Energie ist einfach der Grundstoff, also auch eine Grundkost, ein Grundbedürfnis jedes kapitalistischen Betriebs, also auch eine Grundgröße jeder Kapitalkalkulation und damit eine Grundlage nationalen Wachstums. Also ist es auch eine Staatsaffäre. Die Gesichtspunkte, die bei Fragen der Energie immer unmittelbar virulent sind, um die es geht, sind erstens die Geschäftsfrage, also wie billig ist welcher Stoff, der da in jede Kalkulation eingeht, der überall gebraucht wird. Und zweitens, wie lässt sich die Produktion selber profitabel machen? Wie kann man aus diesem eben elementar Versorgungsgut selber ein profitables Geschäft machen. Also billig soll es für die Benutzer, für die Industrie und überhaupt für das nationale Getriebe sein. Und zweitens, profitabel soll es sein, gerade weil es dieses als Elementarversorgung auch ein elementares, ziemlich rasantes Geschäft ist. Wisst ihr ja, aber die Energiekonzerne, das sind Größen, das sind inzwischen Multis und die verdienen gut. Zweitens ist Energie immer eine Verfügungsfrage, eben auch deswegen, weil es dieser Grundstoff, dieses Lebensmittel jedes Wirtschaftens ist. Wie sicher ist also die nationale Versorgung? Verfügt man selber über Quellen? Wie steht es dann um die auswärtigen Quellen? Sind deren Verwalter eigentlich verlässlich? Also ist drittens Energie immer sehr unmittelbar und direkt eine Kontrollfrage. Nach dem ganz billigen Muster, was Staaten beherrschen, nämlich wenn wir von sowas abhängig sind, dann haben wir auch ein Anrecht drauf, entscheidend Einfluss zu nehmen und andere zu kontrollieren. Das sind also die bleibenden Gesichtspunkte von Energiepolitik. Also Staaten passen auf, dass diese elementare Standortbedingung funktioniert. Die kümmern sich deswegen um Energie, um Energiealternativen, um nationale Quellen, um dann auch auswärts Zugriff auf auswärtige Quellen, entweder sich einkaufen, politisch Einfluss nehmen und so weiter und so fort. Das alles hat überhaupt erstmal gar nichts mit natürlicher Begrenzung, mit Klimafolgen und so weiter zu tun. Da walten einfach lauter elementare Konkurrenz- und eben staatliche Standortgesichtspunkte seines kapitalistischen Getriebs und dessen elementare Gewährleistung. Bloß kein Gesichtspunkt der Folgen für den Globus. Und da ist bekannt, das hat auch zu einem Ergebnis geführt, nämlich dass die fossilen Brennstoffe, insbesondere das Öl, dann das Erdgas und aber auch viel Kohle, die es gibt, einfach unschlagbar billig waren, insbesondere das Öl, massenhaft verfügbar gemacht worden sind, dass bei uns die Kohle durch Öl und so weiter ersetzt worden ist. Also war das Öl der, wenn man so will, der Lebenssaft des Kapitalismus und als solcher auch zugleich Objekt des Zugriffs von Nationen auf einen ganzen Teil der restlichen Welt. Also bekanntlich ist unser Öl, zumindest was Amerika angeht, ist das jedem ja geläufig, nicht bloß eine Redeweise, sondern ein geltend gemachter Standpunkt. Also die Ölmuldis gehören den Industrienationen und die Kontrolle der Regionen nehmen diese Nationen, insbesondere die USA, wahr. Das ist alles sowas wie der elementare Stoff für Energiepolitik. Um was ist da eigentlich der heutige Stand? So was die Ebene des Geschäfts angeht, der Stoff ist relativ teuer geworden, weil erstens der Bedarf riesig geworden ist im Verhältnis zur Förderung, also das ist, wenn man so will, der kapitalistische Begriff von Knappheit. Das Wachstum hat so rasant zugelegt, da sind so viele Staaten dazugekommen und China, das wisst ihr ja, wird immer angeführt als der Hauptbösewicht. Solange wir das alles vernutzt haben, ging das ja noch in Ordnung, aber seit die Chinesen auch ein Wachstum haben, und zwar ein rasantes, stellen sie endgültig fest, jetzt wird das Zeug ja teuer für uns und die machen es teuer. Na, das ist halt der kapitalistische Begriff von Knappheit.